Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen hier im Literaturforum. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Leipziger Literaturverlages. Es sind hier zwei Personen, die den Verlag vertreten, die Sie vielleicht nicht erwartet haben. Ich bin nicht Helm Brecht Breinig und meine Kollegin ist nicht Susanne Opfermann. Eigentlich sollte jetzt das Buch Im Schatten des Sirius vorgestellt werden. Die erste deutsche Ausgabe von Gedichten von William Merwin. Leider müssen wir sagen, dass das Schneetreiben gestern das Eintreffen der Übersetzer in Leipzig verhindert hat. Die sind gestern Morgen losgefahren in Frankfurt am Main und in Eisenach blieb der Zug stehen. Sie standen dann 4 Stunden auf dem Gleis, dann nochmal 2 Stunden auf dem Bahnsteig. Und dann war immer noch keine Weiterfahrt nach Leipzig möglich. Und sie sind dann am Abend völlig durchgefroren wieder zurückgekehrt nach Frankfurt am Main. So, dass wir sie entschuldigen müssen. Aber wir wollen auch die Buchvorstellung dieses jetzt ganz druckfrisch erschienenen Bandes nicht ausfallen lassen. Und daher haben wir uns überlegt, dass wir diese Veranstaltung in 2 Teile teilen möchten. Wir hatten eben schon die Buchvorstellung des Zhuangzi, die wir etwas vorzeitig beendet haben. Hier werden wir am Anfang auch noch einige Sätze dazu sagen und ein wenig daraus lesen. Und im 2. Teil werden wir dann dieses Buch vorstellen, das eigentlich die Übersetzer vorstellen wollten und auch zweisprachig Ihnen einige Texte daraus vortragen, sodass Sie zumindest mit einem Bild von diesem Buch auch hier wieder weggehen können. Ja, die ersten Minuten wollen wir uns noch dem Buch Zhuangzi widmen, das jetzt zur Leipziger Buchmesse erschienen ist. Wie Sie sehen, ist das ein chinesischer Klassiker. Das Buch ist etwa 2300 Jahre alt, wurde im 4. Jahrhundert nach Christus dann in der Form redaktionell zusammengestellt, in der es bis heute überliefert ist. Und es stellt eines der grundlegenden philosophischen Texte für China dar, der sich dadurch auszeichnet, dass er nicht nur die Philosophie beeinflusst hat, sondern vor allem die Literatur, die Kunst und die chinesische Sprache. Und Zhuangzi war ein Mensch, der sich aus allen offiziellen Ämtern herausgehalten hat, um frei zu bleiben, in seinen Gedanken unabhängig zu bleiben, nicht im Wettstreit der Gelehrten um ein Pöstchen an einem Fürstenhof auch korrumpiert zu werden. Und diese Abstinenz von der Macht, die merkt man seinem Schreiben sehr stark an. Davon ist der Grundgedanke dieses Buches geprägt. Es stellt die Frage, was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir als einzelne Menschen sozusagen eingesperrt zwischen der Unendlichkeit der Vergangenheit und der Unendlichkeit, die nach uns kommt, der Zukunft, in diesem kurzen Stückchen Zeit, das uns auf der Erde ist, verbleibt, dass wir in dieser kurzen Zeit auch die Chance haben, glücklich werden zu können oder zufrieden werden zu können. Und die Antwort, die er findet, besteht darin, dass er sagt, wir benötigen Mut zur Muse. Also den Mut, uns die Freiheit zu erlauben, Verpflichtungen abzustreifen, die Arbeit liegen zu lassen und zum Beispiel spazieren zu gehen. Den Mut, die Angst vor dem Nutzlosen zu vergessen, ja, und das Nutzlose zu ehren als das, was uns keine Sorgen bereitet. Im Chinesischen hat sich dafür eine Formel eingebürgert, die mittlerweile auch hierzulande oft gar nicht mehr übersetzt werden muss. Man spricht vom Wei Wu Wei, wenn Sie sich mit fernöstlicher Kampfkunst oder Tai Chi oder diesen Dingen beschäftigen, haben Sie das mit Sicherheit schon mal gehört. Gemeint ist damit die Kunst, durch Nichthandeln zu handeln. Also etwas zu bewirken, indem man nichts tut, sondern auf den Moment wartet, an dem die natürliche Entwicklung der Dinge von allein sich in die Richtung bewegt, in die man auch selber möchte. Und dann die Achtsamkeit, die Wachheit zu besitzen, diesen Moment nicht zu verpassen und mitzugehen mit dem Lauf der Dinge. Und ich möchte Ihnen eine kurze Anekdote noch vortragen, in der dieser Gedanke auch sehr plastisch zum Ausdruck kommt. Und dann vielleicht noch zwei weitere kurze Anekdoten aus dem Buch Zhuangzi vortragen. So viel sei vielleicht noch zur stilistischen Form gesagt. Zhuangzi schreibt sehr viel in Metaphern, in Bildern, in Geschichten und in Dialogen. Er trifft sich in seinen häufig ausgedachten Gesprächen mit den berühmten Philosophen seiner Zeit und nutzt sozusagen die Auseinandersetzung im Gespräch, im Diskurs, um seine Ideen auch radikal zu formulieren. Und so traf er sich gern mit seinem liebsten Gesprächspartner namens Ruize, der in derselben Stadt wohnte und dort später dann auch Premierminister wurde, während Zhuangzi ein einfacher Gärtner geblieben ist. Ruize sprach zu Zhuangzi: Ich habe einen großen Baum, den die Leute Götterbaum nennen. Sein riesiger Stamm ist bedeckt von Schwielen und es lässt sich keine Richtschnur anlegen. Seine Zweige sind so klein und verdreht und gekrümmt, dass sie nicht für Zirkel und Winkelmaß geeignet sind. Auch wenn er an einer Straße stehen würde, würde ein Zimmermann ihn nicht beachten. Nun, Meister, du drechselst große und nutzlose Worte. Daher wendet sich die Menge einmütig von dir ab. Zhuangzi antwortete: Bist du der Einzige, der noch keinen Marder oder Wiesel gesehen hat? Sie ducken sich flach auf den Boden und lauern, ob jemand vorbeikommt. Sie springen hierhin und dorthin, nach oben, nach unten, bis sie in die Falle gehen und im Netz sterben. Das Gleiche gilt für Grunzochsen. Groß sind sie, aber können keine Mäuse fangen. Wenn du schon einen großen Baum hast, dessen Nutzlosigkeit dir Sorgen macht, warum pflanzt du ihn nicht außerhalb des Dorfes auf freiem Feld oder im leeren Ödland? Da kannst du, wenn du nichts zu tun hast, um ihn herumspazieren oder dich unbekümmert zum Ausruhen bei ihm niederlegen. Weder Axt noch Beil setzen ihm ein frühes Ende. Nichts kann ihm Leid zufügen. Wenn etwas nutzlos ist, warum sollte es dir Sorgen bereiten? Die erste Ausgabe von Zhuangzi ist als kleines Lesebüchlein 1910 von Martin Buber herausgegeben worden und berühmt geworden ist der Schmetterlingstraum durch die Übertragung von Martin Buber. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört. Die geht, ich erzähle das mal in groben Worten nach, in etwa so: Ich, Zhuangzi, träumte, ich sei ein Schmetterling und da wusste ich nicht mehr, wer ich bin. Bin ich Zhuangzi, der unten schläft und träumt, oder bin ich der Schmetterling, der darüber flattert und träumt, er sei Zhuangzi? Und da erwachte ich und wusste nicht mehr, wer ich bin. In dieser kurzen Passage, die ich Ihnen gleich nochmal in einer anderen Version vortragen werde, taucht bei Martin Buber 13 Mal das Wörtchen Ich auf. Im chinesischen Text taucht es nicht ein einziges Mal auf. Und da sehen wir ein großes Problem, vor dem die Übersetzer eigentlich aus der chinesischen Philosophie insgesamt stehen. Nicht nur bei Zhuangzi, aber ihm besonders. man ist immer wieder der Versuchung ausgesetzt, unsere europäischen Begriffe, zum Beispiel den Begriff des Ich oder des Selbst, in die doch anders verwurzelten Gedanken hinein zu projizieren. Und damit Sie das mal vergleichen können, blätter ich jetzt mal den Schmetterlingstraum auf in der aktuellen Übersetzung. Einst träumte Chuang Chou, ein Schmetterling zu sein. Ein lebhaft flatternder Schmetterling, glücklich mit sich selbst, nur seinem Willen folgend. Er wusste nicht, dass er Chuang Chou war. Wie freute er sich, als er kurz darauf erwachte und feststellte, da ist Chuang Chou. Doch er wusste nicht, war er Chuang Chou, der geträumt hatte, ein Schmetterling zu sein? Oder war er ein Schmetterling, der geträumt hatte, Chuang Chou zu sein? Zwischen Chuang Chou und dem Schmetterling muss es doch einen Unterschied geben. Das ist damit gemeint, dass sich die Lebewesen wandeln. Während also Martin Buber und nach ihm sehr viele deutsche Philosophen, wie beispielsweise auch Heidegger oder Hermann Hesse, in dieser kurzen Passage eine Zusammenfassung der europäischen, der deutschen Philosophie des Selbst erblickt haben, lesen chinesische Leser hier häufig eine Verortung des einzelnen Menschen im Kreislauf der Lebewesen heraus. Und das hat mit dem, ja, vielleicht auch für manche tröstlichen Gedanken zu tun, dass der Tod noch nicht das Ende sei, sondern eine Verwandlung in eine andere Form von Leben bedeutet. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen ganz kurzen Abschnitt vortragen, der am Ende der sogenannten inneren Kapitel zu finden ist. Die inneren Kapitel sind die Chuangzi persönlich zugeschrieben werden, wo man glaubt, dass es auf ihn persönlich auch zurückginge. Und dieser kurze Abschnitt hat in seiner Radikalität auch eine durchaus erschreckend groteske Bedeutung, die mitschwingt. Der Herrscher über das Südmeer war Shu der Schnelle. Der Herrscher über das Nordmeer war Ru, der Plötzliche. Der Herrscher über die Mitte war Rundun, der Wirre. Shu und Ru trafen sich von Zeit zu Zeit auf dem Territorium von Rundun. Und Rundun begegnete ihnen freundlich. Shu und Ru wollten diese Anständigkeit erwidern und sprachen: Alle Menschen haben 7 Öffnungen, durch die sie sehen, hören, essen und atmen können. Nur dieser, Rundun, dieser hier hat keine einzige. Lass uns eine in ihn bohren. Von nun an bohrten sie jeden Tag eine Öffnung in Rundun. Und am 7. Tag war Rundun tot. Ja, so viel zu Chuangzi.
Okay, dann will ich Sie auch ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil dieser Buchvorstellung, nämlich zu William S. Mervyn. Vor uns liegt das Gedichtsband Der Schatten des Sirius. Das ist die erste deutsche Ausgabe des Pulitzer-Preis prämierten Buches. Genau. Ich wollte mal sagen, wie schade es ist, dass die zwei Übersetzer nicht da sind, weil sich der Leipziger Literaturverlag sich das wirklich zur Aufgabe gemacht hat, die Übersetzerarbeit und also im Allgemeinen und die Übersetzerin so ein bisschen mehr ins Scheinwerferlicht zu stellen, weil das einfach eine unglaublich wichtige Arbeit ist. Genau. und uns zum Beispiel solche Juwelen wie Marvins Schatten des Sirius zugänglich machen. Auch Marvin selbst hat als Übersetzer gearbeitet in den 40er und 50er Jahren, bis er dann in den 60er und 70ern mit seinen Gedichten erfolgreich wurde, was dann so ein bisschen so gipfelte in seinen ersten Pulitzer-Preis, den er 1971 gewann, aber nicht entgegennahm, weil er nämlich aus Protest gegen den Vietnamkrieg sich weigerte, diese Auszeichnung anzunehmen und hat dann auch das Geld gestiftet an die Antikriegsbewegung. Genau, also er hat irgendwie in dieser Zeit waren seine Arbeiten sehr politisch geprägt, auch später in seiner Arbeit für die Umweltbewegung zum Beispiel. Und das findet man in seinen Gedichten sehr stark. Jetzt hier haben wir sein Alterswerk vor uns, in dem es ein bisschen mehr um einen Rückblick auf sein Leben geht. Und dann kann man irgendwie auch ihn als ganze Person betrachten. Das ist sehr spannend. Und da sind viele Kindheitserinnerungen zum Beispiel dort, aber auch Naturbetrachtungen zum Beispiel. Er hat auch für dieses Werk hat er seinen zweiten Pulitzer-Preis gewonnen, 2009. Und genau, und hat im Endeffekt auch dieses Preisgeld ganz sinnvoll genutzt, indem er das in eine ehemalige Ananasplantage in Haiti, in Hawaii, einfließen hat lassen, um dort den Regenwald und den Artenbestand irgendwie zu bewahren. Genau. Ja, es ist The London Review of Books, hat William S. Mervyn beschrieben als mit zwei Wörtern, nämlich mit strange and essential, also merkwürdig, aber essentiell. Genau, und vielleicht können wir uns jetzt mal anschauen, wie sich sowas liest, was merkwürdig ist und essentiell ist.
Ja, ich danke Imogen Pear für die kurze Einführung zu William S. Mervyn. Und wir haben uns überlegt, dass wir Ihnen vielleicht drei Texte vortragen, und zwar jeweils dreimal. Zuerst auf Deutsch, dann auf Englisch im Original und dann nochmal auf Deutsch, damit Sie das nochmal nachhallen lassen können. Die Texte sind kurz und Sie wissen, hier in diesem Lärm, da fliegen die Worte so schnell auch in den Wirbel hinein. Dann haben Sie vielleicht eine größere Chance, noch etwas haften zu bleiben. An der Biegung. Ich suche dich, mein Schlafknäuel, meine Atemwelle am Ufer der Nacht. Mein Stern im Morgennebel, ich denke, du kannst mich immer finden. Ich rufe dir zu mit gedämpfter Stimme. Ich flüstere dir Stunden hindurch alle deine Namen zu, mein Schattenohr. Ich denke, du kannst mich immer hören. Ich warte auf dich, mein versprochener Tag, meine Zeit wiederum, meine Heimkehr, mein Sein, wo du mich erwartest. Ich denke immer an dich, wie du wartest.
At the bend. I look for you, my curl of sleep, my breathing wave on the night shore, my star in the fog of morning. I think you can always find me. I call to you under my breath. I whisper to you through the hours. All your names, my ear of shadow. I think you can always hear me. I wait for you, my promised day. My time again, my homecoming. My being where you wait for me. I think always of you waiting.
Noch einmal. An der Biegung. Ich suche dich, mein Schlafknäuel, meine Atemwelle am Ufer der Nacht, mein Stern im Morgennebel. Ich denke, du kannst mich immer finden. Ich rufe dir zu mit gedämpfter Stimme. Ich flüstere dir die Stunden hindurch alle deine Namen zu, mein Schattenohr. Ich denke, du kannst mich immer hören. Ich warte auf dich, mein versprochener Tag. Meine Zeit wiederum, meine Heimkehr, mein Sein, wo du mich erwartest. Ich denke immer an dich, wie du wartest. Ja, der nächste Text heißt auf Deutsch Wegmarkierer. Eine weiße Seeschwalbe segelt rufend durch den Abendhimmel. Unter den wenigen hohen Wolken berührt vom ersten Erröten des Sonnenuntergangs, während die Flut weiter fällt, nach Süden hin fällt. Den ganzen Tag ist es 6 Monate her, seit du fortgegangen bist. Und dann ist die Seeschwalbe fort und nur die Wolken sind da und das Rauschen der späten Flut.
Trail marker. One white tern sails calling across the evening sky. Under the few high clouds touched with the first flush of sunset, while the tide keeps going out to the south. All day it has been 6 months that you have been gone, and then the tern is gone, and only the clouds are there and the sounds of the late tide.
Nochmal. Wegmarkierer. Eine weiße Seeschwalbe segelt rufend durch den Abendhimmel. Unter den wenigen hohen Wolken, berührt vom ersten Erröten des Sonnenuntergangs, während die Flut weiter fällt, nach Süden hin fällt. Den ganzen Tag ist es 6 Monate her, seit du fortgegangen bist. Und dann ist die Seeschwalbe fort, und nur die Wolken sind da, und das Rauschen der späten Flut. Das nächste, in die Wolke. Was hast du jetzt dabei, mein kleiner Reisender, plötzlich auf dem Weg und auf einmal so weit weg? Auf Beinen, die nie das Leben tragen konnten, dass du sie führtest und so kurz atmend, wie Atem kurz wird, meine ständige Begleitung. Wenn du zu mir kommen konntest, bliebst du nah bei mir, bis der Tag vorüber war. O, Nächster an meinem Atem, wenn du kannst, bitte warte noch ein wenig länger auf dieser Seite der Wolke.
Into the cloud. What do you have with you now, my small traveler? Suddenly on the way and all at once so far. On legs that never were, up to the life that you led them, I'm breathing with a shortness breath comes to. My endless company, when you could come to me, you would stay close to me until the day was done. Oh, closest to my breath, if you are able to, please wait a while longer on the side of the cloud.
Nochmal, in die Wolke. Was hast du jetzt dabei, mein kleiner Reisender? Plötzlich auf dem Weg und auf einmal so weit weg. Auf Beinen, die nie das Leben tragen konnten, dass du sie führtest und so kurz atmend, wie Atem kurz wird, meine ständige Begleitung. Wenn du zu mir kommen konntest, bliebst du nah bei mir, bis der Tag vorüber war. O Nächster an meinem Atem, wenn du kamst, kannst, bitte warte noch ein wenig länger auf dieser Seite der Wolke. Und jetzt noch ein allerletztes mit einem Wort. So Solange wir irgendetwas glauben können, glauben wir an das Maß. Wir tun es mit dem ersten Atemzug und dem ersten Ton, den wir von uns geben. Es steckt in jedem Wort, das wir lernen, und in jedem von ihnen bedeutet es, was wiederkehren wird und wann. Es steckt in Mal und in Mond und in Bedeutung ist es die Bedeutung. Es ist das Firmament und die Furche, die sich am Ende des Feldes wendet. Und der Vers, der sich mit seinem Atem wendet. Es steckt in der Erinnerung, die uns immer wieder etwas von der alten Geschichte über uns erzählt.
The long and the short of it. As long as we can believe anything, we believe in measure. We do it with the first breath we take and the first sound we make. It is in each word we learn, and in each of them it means what will come again and when. It is there in meal and in moon and in meaning. It is the meaning, it is the firmament and the furrow turning at the end of the field. And the verse turning with its breath, it is in memory that keeps telling us some of the old story about us.
Mit einem Wort. Solange wir irgendetwas glauben können, glauben wir an das Maß. Wir tun es mit dem ersten Atemzug und dem ersten Ton, den wir von uns geben. Es steckt in jedem Wort, das wir lernen, und in jedem von uns, von ihnen, bedeutet es, was wiederkehren wird und wann. Es steckt in Mal und in Mond. Und in Bedeutung ist es die Bedeutung. Es ist das Firmament und die Furche und der Vers, der sich mit seinem Atem wendet. Es steckt in der Erinnerung, die uns immer wieder etwas von der alten Geschichte über uns erzählt. Ja, vielen Dank. Und wer sich noch überzeugen möchte, wie stimmig die Übersetzungen mit den englischen Zeilen, Verszeilen, ja, verfließen, der kann auch gerne selbst noch im Buch blättern, es steht da hinten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.